Herzlich willkommen bei Büchercasting X, der Podcast für Sachbücher, die weiterbringen. Von und mit Robert Wegener.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge meines Bücherpodcasts Büchercasting X. Diesmal habe ich ein, wie ich finde, sehr spannendes und revolutionäres Buch, das ich euch vorstellen möchte. Und zwar ist das von Lisa Feldman Barrett, Wie Gefühle entstehen, eine neue Sicht auf unsere Emotionen. Ich habe wie immer drei Punkte herausgegriffen, die für mich besonders mitteilenswert sind. Natürlich kann ich die 500 Seiten, die das Buch umfasst, mit über 1000 Fußnoten jetzt nicht in 15 bis 20 Minuten wirklich gut zusammenfassen. Aber ich kann einen guten Einblick geben oder drei gute Einblicke, drei Scheinwerfer in die Gedankenwelt, in die Theorie von Feldman Barrett. Und ihr könnt dann entscheiden, lohnt sich das, dass ihr euch damit näher beschäftigt oder nicht. Ja, fangen wir gleich an. Und zwar, sie sagt, dass Emotionen weder einen körperlichen noch einen neuronalen Fingerabdruck hätten. Was meint sie damit? Sie sagt, keine Emotion lässt sich anhand eines bestimmten Gesichtsausdrucks, einer bestimmten Körperhaltung oder auch körperlichen Indikatoren wie beispielsweise Schweißfluss der Haut, Herzrhythmus und so weiter 1:1 zweifelsfrei identifizieren. Und das Gleiche gilt auch für das Gehirn. Es gibt keine Gehirnregion, die 1:1 zu einer bestimmten Emotion zuordnungsbar, die 1:1 zu einer bestimmten Emotion passen. Also es gibt kein Wutzentrum, es gibt kein Angstzentrum. Das ist alles falsch. Damit lehnt sie auch die populärwissenschaftlichen und auch im psychologischen Bereich immer noch sehr weit verbreitete Vorstellung der sogenannten Basisemotionen ab. Diese Basisemotionen wurden vor allen Dingen von Paul Ekman sehr populär gemacht. Also er sagt, dass es 6 Basisemotionen gibt, zum Beispiel Angst oder Freude oder Überraschung oder Wut. Und dass diese Basisemotionen zu unserer genetischen, evolutionär geprägten Geschichte gehören, dass alle Menschen diese Emotionen haben in allen Kulturen der Welt. Und Feldman Barrett lehnt diese Idee vollkommen ab. Ich werde auch später noch darauf eingehen, wie sie das ziemlich gut nachweisen kann. Wichtig ist jetzt erstmal, dass sie sagt, also wir haben weder bestimmte Gehirnregionen, die wir einer bestimmten Emotion zuweisen können, noch haben wir Gesichtsausdrücke oder Körperhaltung, die wir einer bestimmten Emotion zweifelsfrei zuordnen können. Sie macht das in dem Buch mit verschiedenen Fotos deutlich, wo sie bestimmte Ausschnitte aus Gesichtern zeigt und dann den Leser dazu auffordert, was ist das für eine Emotion? Und dann kommt das ganze Bild und man sieht zum Beispiel eine Tennisspielerin im Triumph, freudevoll, und als man nur das Gesicht gesehen hat oder einen Gesichtsausschnitt, dann hätte man denken können, die Frau ist total erschrocken oder erleidet Folter. Sie zeigt dadurch, dass diese Vorstellung, dass bestimmte Gesichtsausdrücke zu bestimmten Emotionen zweifelsfrei passen, dass das eigentlich eine wissenschaftliche Illusion ist. Ganz interessant in diesem Punkt finde ich, dass sie auf die Amygdala eingeht. Also wer sich ein bisschen damit auskennt, der weiß ja, dass die Amygdala als quasi als Angstzentrum gesehen wird. Also die Amygdala soll immer dann besonders aktiv werden, wenn bestimmte Trigger kommen aus der Umwelt. Und es ist auch so, dass es Studien gibt, die sich mit der Amygdala beschäftigen. Und sie hat nun eine Metastudie dazu gemacht. Und das Interessante ist, dass bei 75% der über 100 Studien, die mit Gehirntomographien, Magnetresonanz und so weiter gearbeitet haben, dass bei 75% die Amygdala bei Angst erleben nicht aktiv war. Also bei 75% der Studien. Und bei 60% der Studien war die Amygdala bei Angstwahrnehmung nicht aktiv. Das wiederum zeigt, dass zum Beispiel das Gefühl der Angst durch verschiedene Gehirnregionen erzeugt werden kann. Sie geht sogar so weit, dass sie sagt, dass bei einer bestimmten Krankheit, die sich Urbach-Vitae nennt und bei der die Amygdala verkümmert oder eben nicht mehr funktioniert, dass bei Zwillingen, die diese Krankheit hatten, der eine Zwilling ein ganz normales Angsterleben hatte, also ohne Amygdala, ganz normal, ja, typische Angstreaktion zeigte, und der andere Zwilling so gut wie angstfrei war, nur bei einem steigenden Kohlendioxidanteil im Blut, also wahrscheinlich heißt das dann, dass er das Gefühl hatte zu ersticken, dass er nur dann Angst empfinden konnte. Das zeigt uns, dass auch andere Gehirnregionen für die Angsterzeugung verantwortlich sind, beziehungsweise, da ist sie ein bisschen schwammig, diese übernehmen können. Also wenn die Amygdala ausfällt, ist das dann so, dass andere Teile des Gehirns diese Funktion, Angst wahrzunehmen und Angst zu erleben, übernehmen können. Sie sagt weiterhin, dass die Amygdala auch aktiv ist bei solchen Gefühlen wie Wut, Abscheu oder Glück. Was wiederum heißt, dass die Amygdala eben nicht nur ein Angstzentrum sein könnte, sondern auch bei anderen Emotionen sehr aktiv ist. So dass die Rolle der Amygdala eigentlich in der Populärwissenschaft, in der Populärpsychologie verkannt wird. Sie geht dann nicht weiter auf die Amygdala ein, sie nennt das nur als Beispiel dafür, wie diese Vorstellung, dass es bestimmte Regionen im Gehirn gibt, die für bestimmte Emotionen zuständig sind, eigentlich wissenschaftlich so gut wie widerlegt sind. Der zweite Punkt, der für sie ganz entscheidend ist, ist, dass Emotionen bei uns nicht durch Außenreize hervorgerufen werden, sondern durch Simulation. Also man kann das zusammenfassen, ihre zentrale These ist Simulation statt Trigger. Die klassische Vorstellung von Emotionen geht davon aus, dass wir etwas aus der Umwelt wahrnehmen und dass dieses Wahrgenommene dann unter bestimmten Umständen ganz spezifische Emotionen bei uns hervorruft. Man kann sich das vielleicht so vorstellen wie ein Klavier, ja, so dass die Realität, genauer gesagt unsere wahrgenommene Realität, auf eine Klaviertaste schlägt und dann gibt's Boing, die passende Emotion dazu. Und da sagt sie, nein, das ist nicht der Fall. Das wäre überhaupt nicht energieeffizient. Und unser Gehirn ist immer darauf angelegt, energieeffizient zu arbeiten. Effizienter ist es für das Gehirn, aufgrund vergangener Erfahrungen viele, viele, viele Vorhersagen zu treffen für bestimmte Situationen. Man muss sich das so vorstellen, dass das Gehirn ständig damit beschäftigt ist, Vorhersagen zu treffen, was als nächstes passiert. Hunderte oder tausende Vorhersagen. Die allermeisten unbewusst. Und dass diese Simulationen in einer Art Wettbewerb sind, dass also je nachdem, wie sich der Sinnesinput darstellt, werden bestimmte Simulationen oder Vorhersagen des Gehirns wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher. Das sorgt dafür, dass das Gehirn nicht die ganze Zeit mit dem gesamten Sinnesinput ständig zurechtkommen muss und ja, jede einzelne Sekunde oder Millisekunde den Sinnesinput ständig analysieren muss, sondern es trifft Vorhersagen und gleicht dann den Sinnesinput damit ab. Und wenn der, ja, wenn der Sinnesinput zur Vorhersage passt, dann wird im Prinzip die Vorhersage bestätigt. Das ist viel energieeffizienter als ständig so viel an Informationen, die wir über unsere Sinneskanäle aufnehmen, ständig zu neuen, ja, Konstruktionen der Wirklichkeit zusammenzusetzen, sondern das Gehirn erzeugt andauernd Wirklichkeiten, genau gesagt Vorhersagen über die Wirklichkeit, und der Sinnesinput wird dann damit abgeglichen, und wenn es Abweichungen gibt, dann gibt es sogenannte Vorhersageirrtümer, und dann könnte man sagen, wird das Gehirn wach. Dann stellt es plötzlich fest, okay, das ist ja gar nicht so, wie ich erwartet habe. Und dann wird es aktiv. Dann wird es richtig aktiv. Sie nennt dafür ein Beispiel, und zwar kann man sich das so vorstellen, man geht in einen Wald und sieht dort eine Schlange und rennt weg. So. Nach der klassischen Auffassung wäre das so, man geht halt durch den Wald, plötzlich gibt es eine Schlange und wir empfinden plötzlich Angst, Schrecken und rennen weg. Sie sagt aber nein, so ist das nicht, sondern wenn ich in den Wald hineingehe, dann produziert mein Gehirn schon hunderte, wenn nicht tausende Vorhersagen, was im Wald passieren könnte. Und passt diese Vorhersagen ständig dem neuen Sinnesinput, den wir im Wald empfangen, an. Das heißt, bestimmte Sinnesinputte machen bestimmte Vorhersagen wahrscheinlicher, wahrscheinlicher und wahrscheinlicher. Und das kann man sich bei der Schlange so vorstellen, dass wenn ich ein Konzept von Schlange habe und auch zum Beispiel schon die Idee habe, dass es in diesem Wald Schlangen gibt, dann ist das eine Vorhersage, die durch den Sinnesinput von bestimmten Bewegungen, von bestimmten Geräuschen immer wahrscheinlicher wird, und wenn ich dann wirklich die Schlange sehe, ist mein Gehirn schon so darauf hingerichtet, eine Schlange zu sehen, dass ich eigentlich nicht getriggert werde in meiner Angstreaktion, sondern dass eigentlich meine Vorhersage, dass ich gleich wegrennen müsste, weil mir eine Schlange im Wald begegnet, bestätigt wird. Sie sagt, das ist aber kontraintuitiv. Also das kann man zwar wissenschaftlich nachweisen, dass das so sei, aber intuitiv oder so, wie es sich für uns anfühlt, ist es so, von außen kommt ein Reiz, der ruft die Emotion hervor und dann haben wir halt diese Reaktion, zum Beispiel Wegrennen oder Kampf oder Einfrieren. Das finde ich sehr bemerkenswert und auch im Alltag, ja, gibt es da viele Beispiele, wo man das relativ schnell erkennen kann. Also sie nennt diese Beispiele auch. Wenn wir zum Beispiel einen Text lesen, dann stellt ja unser Gehirn schon ständig Vorhersagen an, was als nächstes da kommen könnte. Also die Wörter. Und das ist ja auch so, dass wir teilweise vorhersagen können, was zum Beispiel andere Menschen bei einer Rede und so weiter als nächstes sagen werden. Und das ist dann, da kommen dann diese Vorhersagen so ein bisschen ins Bewusstsein. Aber vieles oder das meiste davon läuft unterbewusst ab. Das heißt aber nicht, dass es nicht sehr funktionell ist, sehr effizient ist. Und so ist es ja so, dass vielleicht Leute sich versprechen oder bestimmte Phoneme nicht richtig aussprechen. Aber wir hören trotzdem das Richtige, weil unser Gehirn gar nicht den Sinnesinput so sehr fokussiert, sondern unsere Erwartung. Und dadurch verstehen wir Menschen teilweise ohne Probleme, die sprachliche Fehler haben, die uns gar nicht auffallen. Oder ein anderes Beispiel ist, dass wenn wir beispielsweise einen Text schreiben und den zur Kontrolle lesen, dass wir ja ständig Vorhersagen machen, welche Wörter da sind und wie diese Wörter richtig geschrieben sind, sodass wir Fehler übersehen. Und da zeigt sich sehr schön, dass diese Vorhersagen, wenn diese Vorhersagen den Sinnesinput, also das falsch geschriebene Wort zum Beispiel, nicht nicht an uns ranlassen, also nicht ins Bewusstsein kommen lassen. Und das ist ja wirklich ein Phänomen, das viele haben, ja, dass man, wenn man so einen Text liest, dann sieht man seine eigenen Fehler nicht, weil man sieht sie wirklich nicht. Weil das Gehirn einfach, das ja schon kennt, Vorhersagen trifft, und da man ja weiß, wie die Wörter eigentlich richtig geschrieben ist, erwartet man diese Fehler gar nicht von sich selbst. Also ich bin ja auch Deutschlehrer, deshalb finde ich das ziemlich gutes Beispiel. So, wir sind schon wieder bei, 17, 18 Minuten, deshalb komme ich schnell zum dritten Punkt. Sie sagt, Emotionen sind nicht angeboren. Sie sind durch Kultur, Sozialisierung vermittelt, sie werden konstruiert und wir müssen uns von der Einstellung verabschieden, dass Emotionen oder die sogenannten Basisemotionen kulturübergreifend dieselben sind. Sie hat ja diese Basisemotionstheorie sehr stark kritisiert und sie zeigt auch, wie diese Basisemotionsmethode funktioniert. Und zwar hat man den Menschen aus anderen Kulturen Gesichter gezeigt und 6 Basisemotionen, also diese 6 Basisemotionen als Auswahl gegeben. Das heißt, man hat so ein Bild gesehen mit einem bestimmten Gesichtsausdruck und dann sollten die Probanden von diesen 6 Basisemotionen die richtige ankreuzen oder antippen. Und sie zeigt dann, dass bei den Studien, die am Anfang durchgeführt wurden in anderen Kulturen, dass diesen Leuten zuerst diese Basisemotionen erklärt wurden und dass man diese Basisemotionen, wie gesagt, diesen Leuten erklärt hat und dann sie getestet hat, ob sie die richtigen Wörter den richtigen Basisemotionen zuordnen kann. Also man hat das gar nicht frei gemacht. Und sie sagt, sobald man dieses enge Fragesetting auflöst, plötzlich kommen die Ergebnisse nicht mehr zustande. Das finde ich wirklich sehr bemerkenswert. Sie geht dann über zu erklären, dass wir bei den Emotionen eigentlich Konzepte vor uns haben. Und zwar muss man sich das so vorstellen, also auch mit einer sprachwissenschaftlichen Ausbildung bin ich da ein bisschen skeptisch, ob das so einfach ist, wie das sagt, aber sie sagt, also eigentlich ist es ja so, dass zum Beispiel Angst ein Konzept ist, welches unterschiedliche Instanzen umfasst, also zum Beispiel die Angst, nachts allein im Dunkeln nach Hause zu gehen oder irgendwie Angst vielleicht bei einem Horrorfilm und so weiter und so fort. Und sie sagt, eigentlich die Kinder, die lernen verschiedene Situationen als Angstsituationen, weil die Eltern oder eben die Leute, die um sie herum sind, sie als Angstsituation erklären. Sie sagt also, dass eigentlich das Wort Angst diese ganz verschiedenen Instanzen zusammenhält. Das finde ich spannend. Sie sagt also, dass wir im Prinzip, wie auch in der Sprachwissenschaft, wir haben eine Ausdrucksseite, das ist das Wort, und wir haben von der Bedeutungsseite her verschiedene Sememe, wäre jetzt der passende Ausdruck dazu. Und das Einzige, was das eigentlich diese verschiedenen Sememe, also die verschiedenen Angstinstanzen zusammenhält in unserem Kopf, ist das Wort. Das ermöglicht aber, dass wir diese Konzepte bei unseren Vorhersagen uns zunutze machen können. Also sie sagt dann dazu, dass wir beispielsweise unsere emotionale Intelligenz erhöhen können, je mehr emotionale Konzepte wir haben. Also wenn wir jetzt nur 2 emotionale Konzepte hätten, irgendwie es geht mir mies, es geht mir super, dann wäre es unglaublich schwer für unser Gehirn in dieser Welt zurechtzukommen. Also es gibt noch so viel mehr zu erzählen dazu, also das schafft man gar nicht in der kurzen Zeit, das ist auch schon wieder zu lang. Was ich damit nur sagen möchte ist, dass sie sagt, wir können uns emotional intelligenter machen, indem wir mehr emotionale Konzepte uns aneignen. Das geht zum Beispiel darüber, dass wir andere Kulturen kennenlernen, andere Sprachen kennenlernen, die andere Emotionen haben. Sie sagt zum Beispiel, also in Japan gibt es das die Emotion Arigata Mewaku. Das ist eine Emotion, die man hat, wenn man einen Gefallen von jemand anders bekommen hat, oder dass jemand anders einem Gefallen getan hat, allerdings, dass man das gar nicht wollte. Dieser Gefallen bereitet einen Probleme, aber gleichzeitig muss man auch dankbar sein. Das ist in diesem Arigata Mewaku-Konzept sehr schön zusammengefasst. Und wenn wir dieses Konzept in uns haben, dann können wir das sofort spüren und können dann besser auf unsere Umwelt reagieren. Also je mehr Konzepte wir haben, umso passender werden unsere Vorhersagen und umso adäquater können wir auf bestimmte Konditionen, auf bestimmte Kontexte in der Umwelt reagieren. Ja, ich will es an dieser Stelle gut sein lassen. Es gibt noch ganz viele Sachen, die man auch noch erklären könnte. Also zum Beispiel das sogenannte Körperbudget, was sie mit dem Degenerationseffekt meint, mit dem interozeptiven Netzwerk. Also da gibt es unglaublich viel. Das würde locker eine Stunde füllen, aber das sprengt unser Format. Ich kann wie immer das Buch wirklich empfehlen. Ich habe es gern gelesen. Ich habe mir viele Notizen gemacht. Mir ist vieles klarer geworden. Feldman Barrett hat auch einen TED-Talk auf YouTube, kann man den sehen, dazu gemacht. Der hat inzwischen 7 Millionen Views. Und sie ist auch in Österreich, also ihr Buch ist auch in Österreich zum Wissenschaftsbuch des Jahres vorgeschlagen worden. Also das ist eine ganz interessante Sache, weil das natürlich auch Auswirkungen hat, wie bestimmte psychische Phänomene wie Depression und so weiter zu interpretieren sind. Darauf geht sie auch noch ein. Oder was eigentlich Veränderungen in uns bewirken kann. Also sie sagt ganz eindeutig, wir können die Wahrscheinlichkeiten unserer Vorhersagen dadurch verändern, wie wir jetzt im Moment die Welt sehen. Das ist auch ganz spannend. Also sie sagt, dass die Gedanken von heute, die Vorhersagen von heute, und auch die verwendete Sprache von heute, also wie wir sprechen, unsere Vorhersagen von morgen beeinflussen, die Wahrscheinlichkeiten. Das ist so eine, könnte man sagen, so eine, gewisse, auch eine gewisse Erscheinung vielleicht von Resonanz, wenn man so will, oder einfacher gesagt, man sieht, was man glaubt. Das sagt sie übrigens auch so an einer bestimmten Stelle im Buch, ganz genau, man sieht, was man glaubt. Glauben heißt sehen, nicht sehen heißt glauben, sondern glauben heißt sehen. Also wirklich ganz spannend. Also ich verlinke euch den TED-Talk in den Shownotes und ich finde, es eine absolut lohnende Lektüre für alle, die sich für Psychologie interessieren, die sich mit Emotionen befassen möchten, mit ihren eigenen oder auch mit Emotionen anderer Leute. Also man darf keine jetzt Patentrezepte für den Umgang mit Emotionen erwarten, aber es eröffnet einen wirklich neuen Blick auf Emotionen und stellt teilweise die gängigen Interpretationen massiv in Frage. Also diese Dreiteilung des Gehirns, Reptiliengehirn, limbisches Gehirn, Neokortex und wie gesagt die Amygdala als Angstzentrum, was man auch bei recht bekannten Psychologen, Coaches und so weiter hört. Also das finde ich alles sehr, sehr erhellend und spannend. Also wie immer, ich kann das Buch nur empfehlen. Das war's für heute. Ich danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Und das war's schon wieder. Seid auch das nächste Mal wieder mit dabei bei Büchercasting X, dem Podcast für Sachbücher, die euch weiterbringen. Präsentiert von Robert Wegener.